Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Schauspieler Jakob Seeböck.
Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
Mit mir, Miriam Labus. Jakob Seeböck ist Theater-, Film- und Fernsehschauspieler. 12 Jahre lang ermittelt er als Kommissar-Major Lukas Reuter in der Erfolgskrimiserie Soko Kitzbühel und wird damit im ganzen Land bekannt. Erkannt wird er als die singende Gelse bei der Masked Singer Austria bis zum Schluss aber nicht. Er besticht mit Gesangs- und Bewegungstalent und sticht damit das Publikum und die Jury mitten ins Herz. Es juckt ihn wenig, wenn ihn noch heute InterviewerInnen mit seinen Schauspielanfängen als Duracell-Haserl in der Bipa-Werbung konfrontieren. Etablieren konnte sich der Romy-Preisträger nämlich schon längst in der heimischen Schauspielszene in großen Produktionen wie Poppits, Geschichten aus dem Wienerwald oder die Lottosieger. Olympiasieger hervorzubringen ist das Ziel seiner aktuellen Hauptrolle Marc Auer. Als Schulleiter der School of Champions sorgt er in der Skination Österreich für hoffnungsfrohen Nachwuchs. Jakob selbst ist der Nachwuchs des erfolgreichen Burgschauspielers Herwig Seeböck und geht selbstbewusst seinen eigenen Weg und das oft in goldenen Sneakers. Dass im Leben dennoch nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Darüber werden wir gleich sprechen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Jakob, es geht in meinem Podcast eben um die zwei Seiten des Lebens. Und wir fangen mit der goldglänzenden an, wie deine Schuhe oft sind. Was ist denn so, wenn du zurückblickst, Gold in deinem Leben? Was glänzt so richtig schön? Metaphorisch natürlich.
Wo fangen wir jetzt an? Also Gold in meinem Leben oder in unser aller Leben ist schon vom Anfang an einmal zu sagen, dass wir hier in diesem Land, in dieser Welt, in der wir leben, in dieser Blase geboren sind und somit schon mal einen unfassbar weiten Vorsprung haben gegenüber anderen Menschen, die nicht das Glück oder ich weiß nicht, keine Ahnung, was es ist, da trifft man jetzt gleich von Anfang an ins Esoterische, was es ausmacht. Irgendwie sind wir oben in der richtigen Reihe offensichtlich gestanden und sind hierher gekommen und ein Glück, eine wunderbare Kindheit gehabt zu haben, eine Jugend mit Chancen, eine Ungleichheit auf der besseren Seite gespürt zu haben, die uns aber nie bitte nicht vergessen lassen soll, dass es anderen Menschen gerade jetzt oder eigentlich leider Gottes immer auf der Welt nicht so gut geht. Und dann auch noch dazu, dass ich mir über die Jahre einen Beruf erarbeitet habe oder die Chance hatte, einen Beruf zu ergreifen, der mir wahnsinnig viel Spaß macht, dass ich glücklich bin, wenn ich in der Früh in die Arbeit gehe, dass es bei mir umgekehrt ist, dass ich mir nicht denke, ah, Gott sei Dank, es ist Wochenende, jetzt muss ich nicht arbeiten, sondern bei mir ist es hier umgekehrt. Ich denke dann, ah, scheiße, es ist Wochenende, jetzt, also so schlimm ist Arbeit nicht, aber ich gehe gerne arbeiten. Ich mache das, was ich mache, wirklich gern und mit Überzeugung und allein das ist schon ein Vorteil, glaube ich, der ist unbezahlbar, dass ich privat meine Lebenspartnerin gefunden habe, wo ich sage, ja, das passt, dass ich zwei wundervolle Kinder habe, die gesund sind, die frech sind, so wie es gehört. da könnte ich jetzt ewig schwelgen über die Vorteile und über das Glück, das ich in meinem Leben gehabt habe. Und dafür versuche ich sehr dankbar zu sein.
Was ist das, du sagst auch an deinem Job, du gehst so gerne hin und es macht dir so viel Spaß. Kannst du es konkreter festmachen, was dir genau so viel Spaß macht?
Das ist relativ einfach. Was dem Schauspieler so viel Freude bereitet, ist dieses Spiel mit dem doppelten Boden. Ich sage das gerne oft so, weil du begibst dich in einen Raum und du weißt, dieser Raum ist absolut ohne Konsequenzen. Das heißt, du kannst den ganzen Tag oder den ganzen Abend während deiner Vorstellung das fürchterlichste Arschloch sein und dich auszuprobieren und am Ende kriegst du noch Applaus dafür. Das ist unglaublich toll. Man darf Dinge erleben, die man sonst nicht erleben würde. Ich darf jetzt zum Beispiel der Leiter einer Schule sein, einer Akademie. Ich darf mit jungen Leuten arbeiten, mich von ihnen inspirieren lassen und versuchen, sie auf einen richtigen Weg oder ihnen zu sagen, du pass auf, ich finde, das ist der richtige Weg. Für mich hat das so und so funktioniert. Da geht es einfach um dieses Spiel, um diese, was andere Menschen irgendwie in virtuellen Welten spielen oder verbringen, ist bei mir ja auch virtuell, nur irgendwie etwas realer. Und das ist das, was es so interessant macht, ja? Mich in Menschen reinzuversetzen.
Vielleicht auch so ein bisschen einzutauchen in etwas, das vielleicht schon in dir schlummert, aber halt, ja, wie du sagst, rauskommen darf und im echten Leben vielleicht manchmal auch nicht rauskommen darf, gerade wenn es um Rollen geht, die halt...
Genau so ist es.
Ja, ist es.
Das ist das Interessante an der Arbeit und es gibt auch mehrere Ansätze, diesen Beruf auszuüben. Wenn du sagst, etwas zu finden, was in mir schlummert, das ist für mich ganz wichtig, das ist mein Ansatz. Ich muss einmal finden, was habe ich, was ich verwenden kann. Und jeder Mensch hat jede Emotion in sich. Die Frage ist nur, in welche Richtung lasse ich sie sich entwickeln? Und das ist extrem interessant an dem Beruf, weil man auch sehr viel über sich selber lernt.
Hast du da ein konkretes Beispiel auch? Also wenn du zum Beispiel eine Emotion, gerade wie du jetzt sagst mit dem Schlummern, kannst du es auf eine Art vielleicht auch kontrollieren? Wir sind jetzt auch auf der positiven Seite, die positive Energie und die besser rauszubringen oder gewinnen zu lassen zum richtigen Moment? Im richtigen Moment?
Gut, da sind wir schon tief in der Schauspieltheorie jetzt. Es gibt einen Begriff, den ich sehr mag, der von Leuten wie Lee Strasberg oder Stella Adler sehr geprägt wurde. Man nennt das Emotion Memory. Und wenn du jetzt zum Beispiel spielen musst, du verlierst, weiß nicht, du hast den Verlust deines geliebten Menschen zu beklagen in einer Rolle, dann hast du vielleicht, und dir ist aber sowas noch nicht, du hast sowas noch nicht erlebt, da sagt man, okay, wie macht man das? Aber vielleicht hast du ja, kannst du dich daran erinnern, wie du 6 Jahre alt warst und dein Hamster ist gestorben? Dieser Verlust, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber für ein Kind ist so ein Verlust natürlich ähnlich prekär und stark und dieses Gefühl ist ähnlich, wie wenn du als Erwachsener einen Menschen verlierst vielleicht. Ja? Oder, und das kann man dann hernehmen und sagen, okay, naja, wie hat sich das angefühlt? Wie schlimm war das eigentlich? Und das kann man dann ausbauen. Und man kann es entweder abschwächen oder man kann es verstärken. Aber im Prinzip funktioniert das so. Wenn ich zum Beispiel jetzt in der Serie, in der ich jetzt gerade spiele, mit meinem halbwüchsigen Sohn argumentiere und mit ihm diskutiere, dann kann ich mir erinnern, okay, wie ist das mit meinem Sohn? Oder jeder hat schon Argumente mit jemandem gehabt, wo er nicht weiterkommt, wo er sagt, okay, was, da stehe ich an. Und sich an sowas zu erinnern und das dann herzunehmen und das in diese Situation zu packen, ist eigentlich im Endeffekt der Grundstock des Schauspiels, so wie ich daran herangehe.
Es klingt auch, finde ich, ganz stark nach mentaler Stärke, ja, gerade weil du offensichtlich dann damit spielst auch und das in deinem Job kannst. Kannst du es auch in dein privates oder persönliches Leben irgendwie auch mitnehmen, dass wenn es dir gerade nicht gut geht, ja, und dich aber rausholen willst und ganz absichtlich da auch rausziehen willst, weil wir ja auch sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, ein bisschen was ist schon dran, wenn du dir selber im Spiegel ins Gesicht lächelst und wenn du lächelst, kannst du schon gar keine negativen Gedanken mehr haben und so. Also das kenne ich von mir selbst, dass ich mich manchmal auch so ein bisschen überreden muss ans Glückliche, so. Weißt du, was ich meine? Ist das diese mentale Stärke, die du dann auch in die andere Richtung eben nützen kannst, so dass du dich da rausfangst?
Das ist unterschiedlich. Es ist so, dass ich prinzipiell vom Beruf nichts mit nach Hause nehme. Also selbst wenn ich jetzt im Beruf negative Dinge erlebe, dann versuche ich das dort zu lassen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht angefressen nach Hause, weil das war jetzt nicht so toll. Ich versuche das, das gelingt mir nicht immer. Umgekehrt ist es auch sehr schwierig, weil natürlich, wenn du zu Hause etwas Positives erlebt hast oder was Negatives, dann herzugehen und sagen, okay, ich nehme das jetzt nicht mit in die Arbeit. Also ich versuche das so gut es geht zu trennen. Dass es natürlich immer helfen kann, sich selbst positiv zu motivieren und zu sagen, okay, das funktioniert schon, das geht schon, egal wie tief man in der Scheiße steckt, ist auch klar. Nur, was vielleicht der größte Unterschied ist, dass man in seinem Privatleben immer versucht, das Gute zu tun und die Oberhand zu behalten. Ja? Und in jeder Diskussion versuchst du deinen Standpunkt klar zu machen. Du versuchst immer einen Hochstatus zu erlangen in deinem Privatleben. Wenn ich jetzt eine Rolle spiele, die diesen aber definitiv nicht hat, dann muss ich mich natürlich an den Zügel packen und sagen, Moment einmal, na, du bist hier, du bist im Unrecht, und du bist aber absichtlich hier im Unrecht. Nur, du musst dann etwas spielen, was du weißt, aber nicht wissen darfst. Und da ist dann schon, da wird es dann schon sehr kompliziert.
Ja. Deshalb eben wieder auch so diese mentale Stärke. Würdest du das schon noch so sagen?
Mentale Stärke? Nein. In meinem Beruf ist eigentlich nicht viel mentale Stärke, sondern Du brauchst eine unglaubliche Präzision und eine starke Konzentration. Mhm. Ob du mental stark bist oder nicht, das steht am Papier, ob diese Figur das kann oder nicht. Mhm. Das ergibt sich aus der Situation.
Du hast 12 Jahre lang den Kommissar gespielt bei Soko Kitzbühel und in Interviews sagst du immer wieder, es ist so ein bisschen zu der Krimi mit Augenzwinkern und so. Wie würdest du deinen eigenen Humor beschreiben? Und dann
mein Humor ist leider Gottes ziemlich sarkastisch manchmal. Okay. Mein Humor ist, wie soll ich das beschreiben? Also mein Humor geht immer auf Kosten von irgendjemandem, aber ich meine das nicht so.
Und wie sehr kannst du auch über dich selber lachen?
Na jeden Tag. Ach Gott, ich nicht immer. Ich ärgere mich manchmal auch sehr über mich selbst, wenn ich Fehler mache. Aber
darüber sprechen wir heute auch sicher noch.
Ja, aber ich kann dann schon auch lachen und sagen, okay, gut, das war jetzt da. Das ist auch ein großer Vorteil an meinem Beruf, der im Leben nicht so da ist. Man kann nicht sagen, okay, was scheiße, machen wir nochmal bitte.
Wie meinst du, wenn es mal im Kasten ist?
Wenn mal ein Fehler passiert, dann kann man im Leben nicht sagen, okay, können wir die Szene bitte nochmal machen? Das geht nur manchmal und ist schwieriger als beim Film.
Du spielst eben, wie wir auch schon besprochen haben, den Marc Auer und da geht es darum auch, dass du der Schulleiter bist von Schülerinnen und Schülern, die anstreben, Skistars zu werden und Profi-Skifahrer. Gab es das bei dir im Leben einen großen Wunsch? Was wolltest du, vielleicht nicht unbedingt nur werden, einen großen Wunsch, wo du gedacht hast, das wird mich so richtig glücklich machen?
Also über die Standards vom Polizisten und Feuerwehrmann hinaus oder Cowboy oder
hast es im Fasching ausgelebt?
Genau,
dann?
Ja. Ich war schon immer sehr, sehr fasziniert und erblich auch belastet von der fiktionalen Welt des Films. Ja? Das hat mich schon immer sehr fasziniert. Ich habe vom Teenager an mir ein großes, wie soll ich sagen, ein cineastisches Wissen angeeignet, dem ich einfach wahnsinnig viel angeschaut habe, weil ich es unglaublich spannend fand, verschiedene Filme auch miteinander zu vergleichen und sie 5, 6, 7 Mal anzusehen und immer wieder was Neues zu entdecken. Aber was meine zweite Leidenschaft gewesen wäre, ich wäre so wahnsinnig gern Musiker geworden. Ich war Schlagzeuger spiele immer noch. Ich hätte wahnsinnig gern mit einer Band damals oder mit unserer Band damals Erfolg gehabt, aber ach Gott, die Musik ist eine brotlose Kunst. Ich habe mir dann gedacht, okay, dass ich jetzt mein ganzes Leben in verrauchten Proberäumen verbringe, um vielleicht irgendwann einmal ein. Das hat nicht hingehaut, aber das ist etwas, was ich, ja.
Nach wie vor auch noch gern machen würdest.
Natürlich, aber die Möglichkeit, also zum Beispiel, wenn jetzt ein Angebot für einen Film kommen würde, einen Musiker zu spielen, wäre das schon, da würde ich sofort ja sagen.
War das so ein bisschen, das habe ich auch gelesen, dass du gesagt hast, auch bei dem Masked Singer, wo du mitgemacht hast, dass das so ein bisschen die Rolle des Musikers halt war auch, ja, klar, oder dass die du geliebt hast. Und gleichzeitig bist du auch bis ins Finale gekommen. Und es wundert mich jetzt auch, dass du sagst, es ist eine brotlose Kunst, weil in Wahrheit auch in Österreich ist, Schauspieler zu werden. Und der Vergleich, finde ich, jetzt als Außenstehende, denke ich mir.
Ich glaube, dass die Musik noch. In der Musik Wirklich? Ist es noch härter, auf jeden Fall. Weil es mehr gibt, weil es austauschbar ist, weil du, das können sicher viele Musiker bestätigen, es gibt sehr viele, sehr, sehr viele gute Musiker und die sind austauschbarer, meiner Meinung nach. Mhm. Wenn du zwei gute Geiger hast, oder zwei gute Gitarristen, die spielen ein Musikstück relativ gleich gut, das ist. Ich kann das nur so begründen, den wahren Grund weiß ich auch nicht. Mhm. Noch dazu muss man sagen, dass zu meiner Zeit, wie ich angefangen habe, damit war österreichische Musik in Österreich nicht existent. Mhm. Wenn du jetzt hergehst, jetzt hast du Radiosendungen viel, es gibt tolle Bands. Es gab schon immer wieder ein paar, ja, so die Austropop-Geschichten und so, ja. Aber eigentlich war österreichische Musik in Österreich vor 25 Jahren ein totales Stiefkind. Mhm. Und da war es noch viel, viel schwieriger, irgendwie was zu reißen auf dem Gebiet. Das klingt jetzt auch wie eine Ausrede, dass ich sage, na gut, wir haben es halt nicht geschafft. Ja, kann auch sein. Deswegen habe ich dann irgendwie einen anderen Weg gewählt und habe gesagt, ja, wie soll ich sagen, ich bin ja da auch irgendwie nicht, ich wollte ja nicht Schauspieler werden. Meine beiden Eltern sind und waren, also mein Vater lebt ja nicht mehr, meine Mutter schon, die dreht immer noch, spielt immer noch. Ich bin ja da irgendwie dazu dann auch gekommen. Ich habe angefangen, in Produktionen meiner Eltern mitzuspielen, am Theater mit 15, also an Piraten, an Soldaten, so irgendwas im Hintergrund. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, das macht ja eigentlich Spaß. Ich kriege ein gutes Feedback und da Geld auch noch. Naja, dann lass uns das so probieren. Und so bin ich eigentlich da jetzt hängen geblieben. Und die Liebe dazu ist eigentlich loving by doing, kann man eigentlich sagen, so entstanden. Ja.
Ideal. In meiner Wahrnehmung ist es ganz oft so, dass die schönsten Dinge genau so entstehen. Man wird irgendwie reingestupst und vieles entsteht einfach im Leben. Glaubst du das auch?
Ja, naja, das ist schon Arbeit. Die Konkurrenz ist schon recht groß in dem Bereich, obwohl man dazu sagen muss, damals, ich habe auf der Schauspielschule 1999, ja, bis Deppert klingt das lang her.
Und wir sind in der Blüte des Lebens trotzdem.
Im vorigen Jahrtausend. Und das war damals eigentlich an jeder Schauspielschule so. Du hast gehabt 30 Mädchen und drei Männer, Frauen und drei Männer. Also die, und in den Rollen ist es genau umgekehrt. Die Männerrollen gibt es viel mehr, als, also gute Rollen als Frauenrollen. Das Ganze hat sich ein bisschen, hat sich ausgeglichen. Ja, das ist nicht mehr so. Damals war es natürlich auch noch einfacher, aber es ist trotzdem, der Beruf ist ein, das ist ein ewiger Kampf. Es ist auch jetzt nicht so, dass ich zu Hause sitze und mich rufe am Tag 10 Leute an und frage, ob sie mit mir arbeiten dürfen. Ganz im Gegenteil.
Darüber sprechen wir jetzt gleich auf jeden Fall auch noch. Ich wollte noch bei der Musik noch fragen, welcher Musikstil das ist, der dich glücklich macht.
Das ist ganz unterschiedlich, aber die Musik, die mich in einer Lebensphase, wo ich sie wahrscheinlich am meisten gebraucht habe, die Musik, die mich am meisten beeinflusst hat, war... Da kam so damals in den Anfang der 90er Jahre kam aus Seattle eine Musikbewegung, die nannte sich Grunge. Mhm. Ne? Und das waren Bands wie Soundgarden, Faith No More, teilweise, wenn man so möchte, Nirvana. Mhm. Ganz ein großer Fan bin ich von den Red Hot Chili Peppers. Das ist ja wieder ein bisschen eine andere Richtung, aber doch eher Rockmusik. Ja? Also Popmusik hat mich nicht so fasziniert, wo ich... Also die erste Stimme in meinem Leben, das weiß ich noch, die erste Stimme, die mich als Kind wahnsinnig fasziniert hat, war die Whitney Houston, die ich auch bis jetzt als unerreichte Stimme sehe. Ja, das ist, das wird es auch nicht mehr geben. Sowas, ja. Wo wir wieder beim Thema sind, eine ganz, ganz unglückliche Person.
Ja. Das stimmt. Das ist ja eben auch die Idee meines Podcasts gewesen, dass genau das zu zeigen, dass eben ganz oft Menschen so glänzen und so bewundert werden und sie selbst tief in sich drinnen, aber trotzdem auch diese zweite Seite haben und eben auch scheitern und mit sich kämpfen oder so. Ja. Bevor wir die Seite wechseln, stelle ich die Frage, die ich sehr oft stelle und die möchte ich dir auch stellen. Was magst du denn an dir? Und worüber ich mir auch so oft Gedanken mache momentan, ist so diese bedingungslose Selbstliebe nämlich. Was magst du an dir? Und
also ich mag an mir, glaube ich, ich mag an mir meinen Humor, das mag ich sehr, weil ich immer versuche, auch schwierige Situationen mit einem Lächeln zu durchbrechen und immer einen Schmäh mache. Was kann man da sagen, ohne nicht eitel rüberzukommen?
Das ist der Punkt, aber mach's bitte.
Ich hätte mein Aussehen schlimmer erwischen können. Ich mag an mir, dass ich ein sehr... also ich kann jetzt nur sagen, was ich an anderen Menschen schätzen würde. Ich mag an mir, dass ich ein sehr pünktlicher Mensch bin, dass ich anderen Menschen Respekt gegenüberbringe und dass ich, glaube ich, ein ehrlicher Mensch bin. Obwohl, da wird es schwierig, weil manchmal bin ich ja zu ehrlich. Das mag ich dann auch wieder nicht an mir. Aber ja, also wenn man das so zusammenfassen kann, ja, ich bin schon ganz okay, glaube ich.
Ich finde das auch gut und das ist wirklich lustig, dass es so schwer fällt, vor allem dann vor einem Mikrofon oder vor jemand anderem irgendwie auch auszusprechen, obwohl es doch so
leibernd ist. Ja, aber das ist ja, das ist meine selber Schuld, das ist die andere Seite. Weil wenn ich jetzt sage, ich mag an mir das und das und das und das, dann sitzen die Leute, die sagen, boah, bist du, das ist ja furchtbar. Und das ist wieder etwas, was Menschen dazu bewegt, einen nicht zu mögen. Das ist ein völliges Paradoxon, aber ja, was soll's. Aber ich finde auch mögen vielleicht nicht so der gute, man kann sagen, bist du zufrieden mit dir oder nicht, sage ich, ja, overall, also 90% passt. Ja.
Ja, also ich weiß genau, was du meinst mit dem Eitel und das dann oft dann überheblich oder unsympathisch oder was rüberkommt. Und das finde ich aber eben gerade ein bisschen blöd. Und das möchte ich auch ein bisschen durchbrechen mit dieser Frage. Und jetzt wechseln wir eben auch dann die Seite, weil es doch wichtig ist, dass wir uns alle mögen. Und es ist so viel leichter zu finden, was wir nicht mögen an uns. Und das ist dann sympathisch, ja, aber für uns selber tut es nicht gut.
Ja, aber merkst du, wie eingebrannt das in uns ist, diese gesellschaftliche Konvention, dass es eigentlich viel wichtiger ist, dass wir die anderen mögen, anstatt dass ich mich selber mag? Ohne diesen Effekt wären Dinge wie Social Media und Instagram und wie sie alle heißen, von heute auf morgen arbeitslos. Genau. Aber das ist nun mal das, ja, in dieser Gesellschaft oder in dieser Zeit leben wir halt nun mal und da müssen wir uns auch anpassen. Verstehe mich jetzt nicht falsch, ich mag mich schon, aber jetzt herauszupicken, was genau man an sich jetzt toll findet, wie gesagt, da kannst du nur verlieren, weil wenn du sagst, ja, ich schaue so toll aus oder ich bin so, ich mag an mir, dass ich gesund bin. Mhm. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste, weil wenn du das nicht mehr hast, kannst du alles andere in die Haare schmieren.
Das stimmt, ja. Aber, und jetzt kommen wir eben zur anderen Seite, dem Aber, was ist das, was du nicht so toll findest an dir?
Zeit, die Seite zu wechseln.
Ich finde zum Beispiel nicht so toll, dass ich mein Herz teilweise auf der Zunge trage, dass ich oft Dinge sage, die vielleicht die anderen nichts angehen, dass ich vielleicht zu viel erzähle und sage, okay, jetzt hätte ich sparen können, weil es war ja unnötige Information. Mhm. Ich brauche oft ein bisschen, bis ich mich zu etwas überwinde, weil ich doch, denke ich mal, ein bisschen ängstlicher Mensch auch bin. Ja? Also ich verkörpere jetzt nicht vielleicht die Rollen, die ich da spiele, den großen Kommissar, der überall reingeht und da sind wir beim doppelten Boden. Mhm. Ja? Ich bin nicht sehr wahnsinnig mutig, bin vielleicht manchmal ein bisschen draufgängerisch, aber nicht jetzt so unglaublich mutig, würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Und ich bin wahnsinnig vergesslich, um Gottes Willen. Wenn meine Frau das hört, wird sie jetzt sagen, ja. Also es kann echt sein, dass du mir was sagst. Ich habe es, während du es mir sagst, schon vergessen. Das liegt aber daran, dass ich viele Prioritäten im Leben setze. Und das, was nicht prioritär ist, das ist gleich einmal weg. Also ich muss mir alles aufschreiben. Komischerweise, ich merke meinen Text, das ist überhaupt kein Problem. Es ist null. Aber wenn es um Termine geht, oh Gott.
Ja, ich glaube, es ist eine Reizüberflutung, dass es ganz normal ist oder dass wir das auch glaube ich, machen müssen, um zu überleben, ja, gewisse Prioritäten zu setzen und so. Ja, und
manchmal ist einfach too much information, da muss dann was wegfallen.
Ja. Und weil du sagst auch too much information, hast du ja auch gleich am Anfang gesagt, jetzt, dass du manchmal Dinge erzählst und im Nachhinein sagst, das hättest du sparen können, zu ehrlich oder so. Und wie gehst du dann damit um? Plagt dich das dann Tage oder wie hakst du das dann ab, wenn es dich selber nervt eigentlich, dass das jetzt so war?
Nein, das ist oft nur ein Problem, wenn ich mit jemandem etwas bespreche und man nachher denkt, ja, ich bin ein Depper, das geht denen eigentlich gar nichts an. Und dann denke ich mir mal, ja, hätte es das sparen können, dann passe ich beim nächsten Mal, passe ich natürlich schon auf. Ja. Also man entwickelt sich ja weiter. Aber ich finde das auch ganz, ich bin da ein bisschen im Wiegelwagel, weil ich finde das auch eine nette Eigenschaft. Ich denke mir dann nur manchmal, hey, gehe ich irgendjemandem auf die Nerven mit dem, was ich rede? Aber das hat, glaube ich, ja jeder. Es ist jetzt nicht unglaublich ausgeprägt.
Ja, es geben nur halt nicht so viele zu, weil viele, und ich arbeite ja beim ORF und habe auch sehr viel täglich mit sehr großen Egos auch zu tun. Ja? Und auch menschlich sehr, aber auch sehr großen Egos. Und gerade da lebst du das weniger, dass sie selber zugeben, dass sie viel grübeln und ob das gut ankommt oder nicht und so. Und das finde ich deshalb sehr, sehr sympathisch, wenn ich merke, es geht anderen auch so.
Ich glaube, es gibt unendlich viele Dinge, die uns allen so gehen, wo es uns allen so geht. Nur haben wir uns über die Jahre, das muss man auch sagen, besonders auch in dieser Branche, daran gewöhnt, eher ein Wort weniger zu sagen als ein Wort mehr, weil das kann dann immer auch irgendwann einmal zum Verhängnis werden.
Und da sind wir aber wieder ein bisschen bei der Taktik dann und das geht mir auch auf die Nerven.
Ja, aber das ganze Leben ist Taktik.
Ja, aber ich will es halt nicht. Ich bin halt auch eher so auf der ehrlicheren Seite, wie du sagst, ja. Und denke mir, warum muss ich jetzt taktisch irgendwas tun oder nicht tun? Ist doch anstrengend.
Ist aber so, kannst du nicht ändern. Das ist part of the game. Ja.
Wie gehst du mit Fehlern um und mit dem, wenn dir was passiert, das auch zuzugeben oder zu kaschieren?
Das kommt drauf an. tue mir oft schwer, Fehler zuzugeben. Das ist klar, im ersten Moment. Mhm. Im ersten Moment kommt meistens eine ablehnende Haltung. Also, boah, so ein Blödsinn steht überhaupt nicht. Und dann denkt man nach und sagt, oh, ja, scheiße, stimmt doch irgendwie, was mache ich jetzt? Das ist auch keine gute Eigenschaft, das ist mir schon klar. Aber es ist ganz, ganz schwer, aus seiner eigenen Haut zu kommen im Laufe eines Lebens. Was unheimlich positiv ist, ist, wenn man Kinder hat. Weil Kinder sind gnadenlos. Kinder zeigen dir deine Fehler auf, da hast du keine Chance. Da bist du sofort konfrontiert damit. Und du kannst dann schwer sagen, ja, komm jetzt nicht zu mir, das interessiert mich nicht. Das kann man vielleicht bei einem Erwachsenen sagen. Mhm. Und ich bin jetzt 47 Jahre und ich habe noch viel zu lernen.
Mhm. Ist es so, dass es ein Unterschied ist, ob du im Beruflichen irgendwie Fehler zugibst oder eben in deinem Privaten? Ist das?
Nein, das ist was anderes, weil berufliche Fehler, man kann einem Schauspieler nicht sagen, er hat einen Fehler gemacht. Man kann einem nur sagen, du, das hat nicht funktioniert, probier das anders. Mhm. Und eine konstruktive Kritik schaut ja auch ganz anders aus. Also die Zeiten der Regisseure, die dann sagen, ja, du bist scheiße oder du bist zu dumm, das ist ja Gott sei Dank vorbei, weil das würde auch nicht lang funktionieren. Ja. So kann man keinen kreativen Prozess am Laufen halten. Im Privatleben ist das natürlich was anderes, weil man möchte auch keinen Fehler machen und man geniert sich ja für den Fehler in erster Linie. Und deswegen ist es ganz, ganz schwer in erster Linie zuzugeben, ja, stimmt, war mein Fehler. Ja. Am Anfang muss man das alles mal ein bisschen so unter den Tisch gehen und sagen, na, da war nichts. Und dann, ja, irgendwann werden die Brösel unter dem Tisch mehr und dann muss man halt dann irgendwann einmal Staub sagen und sagen, okay, gut, das und das und das ist von mir, gut, reden wir drüber. Ist, glaube ich, ein Prozess, der ein Leben lang dauert. Ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, ja, ich gebe jeden Fehler sofort zu.
Weil es halt peinlich ist auch dann, wie du sagst. Ja.
Man möchte ja keinen Fehler machen.
Ja. Und gleichzeitig, wenn wir einen allgemeineren und einen besseren Umgang mit Fehlern an sich hätten und das nicht so tabu wäre, dann wäre es auch gar nicht so peinlich, weil wir eben mehr zugeben würden, dass wir alle Fehler machen, was wir ja tatsächlich alle tun.
Natürlich, aber das gehört zu den Dingen, die, wenn sie nicht so wären, wie sie sind, dann würden wir alle auf der grünen Wiese sitzen und die Wurstsemmeln würden auf den Bäumen wachsen.
Die Wurstsemmeln wachsen eben auch nicht in der Schauspielbranche auf den Bäumen.
Verdammt hoch.
Was ist es? Eben die Schattenseite. Du liebst den Beruf, aber was ist auch manchmal scheiße?
Die Schattenseite dieses Berufs ist, dass du nie aufhörst, dich anzustrengen, um den Beruf weitermachen zu können. Wie gesagt, da gibt es sicher einige auf der Welt, die zu Hause sitzen und das rufen die Produzenten an und sagen, hey, magst du nicht mitspielen? Und dann kann man es sich aussuchen. Das ist bei uns nicht so. Du machst ein Projekt und dein ständiger Gedanke ist eigentlich nur, was ist das Nächste? Du musst immer schauen, gut, ich habe den Luxus gehabt, dass ich 12 Jahre in einer Serie war und jetzt auch wieder 2-3 Jahre, keine Ahnung, wie lange das gehen wird.
Weil er die nächsten Staffeln noch dreht und
genau,
so.
Genau, ja. Das ist schon okay, aber im Prinzip ist der Beruf mit ständiger Arbeit abseits der Bühne oder vor der Kamera verbunden. Mhm. Ja. Man muss sich ständig darum kümmern, naja, wie geht's weiter, was mache ich da, okay, gut, das ist eine Planung dieses Jahr voraus. Und die größte Schattenseite dieses Berufs, wo man sich ganz, ganz wichtig und abkapseln muss, und das sage ich allen jungen Leuten, die diesen Beruf ergreifen wollen, dass man ständig mit Ablehnung konfrontiert wird. Und zwar, ganz wichtig, nicht mit persönlicher Ablehnung. Da geht es nicht um dich. Da geht es einfach nur, passt du auf die Rolle oder nicht? Oder hat jemand anderer gerade in dem Moment eine bessere Performance bei einem Casting abgeliefert oder nicht, oder bei einem Vorsprechen? Das ist aber nicht persönlich. Das heißt nicht, du bist nicht gut genug, sondern das heißt, du bist in dem Fall halt einfach nicht der Richtige. Und das ist am Anfang ganz hart, weil man sich denkt, ja, wieso? Und ich habe so viel gelernt, Darum geht es überhaupt gar nicht. Und da dann eben nicht in einen Strudel aus Selbstzweifeln zu verfallen, ist schwierig. Das muss man lernen. Aber da kriegt man dicke Haut irgendwann und es bleibt so. Es ist halt eine von 10 Anfragen, wird dann definitiv zu einem Job. Das ist, ja. Das ist normal, das ist so, da muss man sich dran gewöhnen. Wenn jetzt Kollegen zuhören und sagen, na, bei mir wären aber 9 von 10, dann darf ich herzlich gratulieren, aber es ist relativ selten so.
Aber es trotzdem nicht persönlich zu nehmen, stelle ich mir schwer vor. Lernt man das oder lernst du das dann? Hast du das gelernt?
Ich finde, es ist ganz hilfreich, sich die andere Seite zu denken. Ja, da sitzen drei Leute und müssen entscheiden, von drei möglichen bekommt einer die Rolle. Mhm. Das sind so viele Faktoren, das ist persönliche Präferenz, das ist teilweise die Kombination zu anderen Schauspielern, wie das funktioniert. Das ist unmöglich, da herzugehen und zu sagen, naja, die wollen mich jetzt alle nicht. Das ist ein Blödsinn. Das sind verschiedene Faktoren, die wichtig sind und die im Endeffekt dazu führen, dass man sagt, ja, okay, du bekommst das.
Mhm. Gelingt dir das, und das frage ich jetzt wirklich, weil das ist ein Thema, an dem ich sehr, sehr kiefel, dass ich eben sowohl privat als auch beruflich ganz vieles sehr persönlich nehme. Und es mir dann schwerfällt, den Schritt zurückzumachen und zu sagen, stopp mal, von außen betrachtet, ist das jetzt nichts Persönliches oder so. Gelingt dir das deshalb auch vielleicht in einem persönlicheren Kontext besser, in Konflikten mit anderen oder wenn du mit Vorwürfen konfrontiert bist oder sowas?
Wie gesagt, ich versuche mein Privatleben und mein Berufliches strikt zu trennen. Mhm. Also das ist etwas ganz was anderes. Wenn ich in einer persönlichen Beziehung eine Ablehnung oder eine, was weiß ich, jemand dann mir was sagt, dann kann es sich ja nur um mich persönlich drehen. Mhm. Aber wenn ich beruflich eine Absage bekomme, dann sage ich, na gut, dann war ich halt nicht der Richtige. Mhm. Das ist natürlich schwer und das geht auch nicht immer so. Das ist jetzt, wir reden jetzt hier von Laborbedingungen, ja. Das ist nicht immer alles so optimal. Aber man muss das doch irgendwie lernen, weil sonst wird es.
Einen zerfrisst.
Ja, sonst wird es blöd, weil man sonst sich selbst irgendwie sich selbst nicht mehr treu sein kann.
Du bist einer der wenigen der Schauspieler und Schauspielerinnenbranche eben, die auch wirklich zugeben und sagen, dass sie sich ihre Filme anschauen und ihre Serien anschauen.
Sie
tun es alle, sie geben noch nicht zu. Und mit welchem Blick schaust du drauf?
Mich interessiert in erster Linie, schau, wenn wir eine Serie drehen, dann drehen wir 8 Folgen durcheinander. Das heißt, es ist ein völlig undurchschaubares Stückelwerk, wo man nie einen ja, natürlich kann man vereinzelt seine Fäden, man liest das und man bildet sich seine roten Fäden, ja. Aber das Ganze dann im Endeffekt im Schnitt und die Geschichte fertig zu sehen, ist nur möglich, wenn du dir das nachher anschaust, wie es geworden ist. Weil ich sehe auch nicht alles. Die Drehtage, wo ich nicht dabei bin, das sehe ich nicht. Ja? Und das interessiert mich einfach, wie das Ganze geworden ist. Und
der Blick auf dich?
Der Blick auf mich ist natürlich sehr technisch. Dass ich sage, okay, Moment. Ist in dem Moment das aufgegangen, was ich mir gedacht habe, dass es transportiert. Mhm. Und da hilft es mir sehr, wenn andere Menschen mit mir schauen, zum Beispiel meine Frau, die mir dann auch ehrlich sagt, du, da hat es nicht funktioniert, da glaube ich es dir, da glaube ich es dir nicht. Das ist doch wichtig. Es schauen sich ja auch, ja, wenn wir beim Skisport sind, genau. Das schauen sich ja Skisportler nachher den Lauf an und sagen, ah, siehst du es da und. Das ist, finde ich, ganz normal. Ich kann mich selbst nicht sehen, ich schaue mir das nicht an. Bullshit, sie tun es alle. Entschuldige, niemand, der diesen Beruf macht, hat keinen gesunden Exhibitionismus und genießt es, gesehen zu werden und sich auch selbst zu sehen. Das ist, Leute, das nehme ich euch nicht ab.
Der Punkt ist aber auch halt der kritische Blick, den halt dann vielleicht auch manchmal auf mich hat.
Ja, aber du verziehst gerade das Ziel. Nein, weil es ist ein totaler Blödsinn. Das wäre ja so, wie wenn sich ein Maler seine Bilder nicht ansehen würde oder sagt, na, ich kann mir das nicht anschauen. Na, wozu machst du das dann? Ich meine, entschuldige, du musst doch auch einen kritischen Blick auf dich selber werfen können, um dich weiterzuentwickeln und nicht sagen, ja, ich mache etwas und das schaue ich mir nicht mehr an. Also, um Gottes Willen, vielleicht lehne ich mich jetzt weiter raus, aber mag sein, dass es Künstler gibt, die so arbeiten. Ich kann das nicht nachvollziehen.
Mir geht es wenn halt so, dass ich mich dann einfach zu fertig mache, dass ich mich zu sehr geißel dann deshalb.
Ja, aber wieso? Du kannst ja nur das, was du kannst. Du kannst ja nicht von dir mehr erwarten, als du kannst. Du kannst sagen, gut, das war zu wenig, ich muss hergehen und muss weiter lernen, muss trainieren, das schon. Aber du kannst in dem Moment, wo du dir etwas von dir anschaust, nicht erwarten, dass du besser bist, außer du hast es wissentlich nicht so gut gemacht, wie du könntest. Wenn es da wurscht war, ja okay, aber selbst dann kannst du die Kritik ansetzen und sagen, na gut, okay, es sollte mir nicht wurscht sein. Aber das gehe ich davon aus, wenn du etwas machst, dass du es so gut machst, wie du kannst.
Aber da war halt nur wieder beim Peinlichsein halt und beim vermeintlichen Fehler und so dann. Ja, und das sehen ja dann die Leute und so. Na, das kannst du gerade gar nicht nachvollziehen.
Ja, aber einen Fehler machst, ja nicht, Fehler machst du ja nicht absichtlich. Du sagst halt, ah, okay, da baue ich jetzt einen Fehler ein. Das machst du ja nicht. Hm. Sondern du handelst ja mit bestem Wissen und Gewissen, ja, wie man schön sagt. Schön sagt.
Ja. Ein abschließendes Thema noch. Hm. Der Lukas Reuter, die Rolle, die du spielst, in Zuko Kitzbühel oder gespielt hast, erzählst du auch immer wieder in Interviews und war ja auch so, dass sich die weiterentwickelt hat und auch immer wieder durch Krisen und Midlife-Crisis und sowas. Wie gehst denn du auch mit dem Alter und mit dem Älterwerden um?
Na, pass auf, das ist bei mir so gewesen, dass ich das eigentlich bis vor ein paar Jahren gar nicht so gemerkt habe. Wenn man dachte, naja, passt eh, ist eh wurscht. Ja. In den letzten Jahren fällt mir schon auf, dass ich ein bisschen älter geworden bin, aber ich kann daran nichts ändern. Und glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist.
Diesen Satz sage ich mir auch ganz oft. Aber auch das ist im Labor halt leichter.
Ja, du, das hat mit der Falte oder mit dem grauen Haar dann etwas zu tun. Ich kann noch mit meinem Sohn Basketball spielen. Das ist ziemlich ausgeglichen noch, also das geht noch. Ich kann jetzt vielleicht nicht mehr den 25-jährigen jungen Hupfer spielen, aber das will ich auch gar nicht, weil die interessanten Rollen kommen jetzt und nicht mit 25. Das ist leider Gottes so.
Gut auch, finde ich.
Ich würde mir schon manchmal wünschen, dass die Aufmerksamkeit in unserer Zeit oder in unserem Leben, dass wir leben, auch jüngeren Menschen mehr zukommt, weil das sind ja im Endeffekt die was bewegen. Ja? Natürlich, mit 50 haben sie dann etwas bewegt, aber man muss immer schauen, okay, Moment einmal, wann hat er angefangen, Dinge zu bewegen? Und das machen viele Leute in ihren 20ern und ihren 30ern auf jeden Fall. Ja?
In dem Aspekt schon, aber was ich meine, dass es gut ist, ist, dass ein Punkt vom Älterwerden ist, finde ich da schon schön ist, dass so diese Erfahrungen und dieses ruhigere Spannen und das auch zu erkennen, dass das Positive ist eben, dass nicht nur die grauen Haare und das, was wir vielleicht irgendwie nicht mehr so gut können wie früher, sondern dass definitiv auch was Positives gibt am Älterwerden. Und das gehört dazu für mich. Also diese
auf jeden Fall, weil Erfahrungen ja aufbauend sind, weil du ja nicht alles vergisst, was du meinst. Bei mir habe ich gesagt, das ist vielleicht anders, aber nein, also du lernst ja, gehen wir zurück zu den Fehlern, du lernst ja aus deinen Fehlern, genau. Hoffentlich.
Ja.
Manche Fehler machst du ein Leben lang, das kannst du auch nicht ändern, das ist so.
Stichwort nicht so aus der Haut raus und so weiter.
Genau.
War super, es hat mich urgefreut. Danke für das inspirierende Gespräch. Neben uns steht jetzt noch ein Kaugummiautomat und der kommt jetzt noch ins Spiel. Du drehst bitte an beiden Seiten.
Ich drehe an beiden Seiten.
Münzen, genau. Und,
ach so, da muss ja Münze ein. Wow, genau. Ist das oldschool, cool.
Yes.
Geht ja nicht mit Bankomatkarten.
Nein.
Mit Handyzahlen.
Aber auch nicht nur mit Schilling.
Das ist gut. Was,
deshalb
was,
nicht mehr ganz weg.
So, ich drehe einmal da.
Du was drehst du mal links.
So.
Kaugummis.
Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
Eine Melone.
Sag, bin ich zu blöd oder ist das immer so? Nein, jetzt habe ich es.
Die Melone?
So. Das ist ein Kaugummi.
Ja, ein Melonen.
Und den muss ich jetzt, ein Melonen-Kaugummi. Ja, schön weich. Sauer.
Sauer macht lustig. Und lustig beantwortet jetzt die Fragen, die da rechts kommen.
Also ja.
Du kannst gerne die Fragen lesen oder auch ich, wie du magst.
Ich schau mal, ob ich es kann ohne Brille, weil wir gerade mit dem Alter waren. Ah ja, das geht. Wärst du lieber noch sympathischer oder noch intelligenter? Noch sympathischer? Na, es passt eigentlich, würde ich sagen.
Beides.
Kommt ja für der Eitel rüber. Was heißt noch sympathischer? Noch für wen? Sympathisch ist im Auge des Betrachters. Noch intelligenter. Schaden kann es nicht. Was würdest du bevorzugen? A. Du fühlst dich jünger, als du bist. B. Du bist jünger, als du dich fühlst. A. Weil ich denke, dass es in einer gewissen Art und Weise auch so ist bei mir. Würdest du deinen Nachkommen dein Leben wünschen? Geht es jetzt ums Gesamtpaket oder kann man da Sachen auswählen?
Ich glaube, das Gesamtpaket, weil die Rosinen natürlich, das sind die.
Na, Rosinen mag ich sowieso nicht. Mehr.
Also kein Rosinenpick.
Das Schlimmste, oder schon? Was gibt es in Rosinen? Im Kaiserschmarrn, das ist eine Perversität. Nein, weißt du warum? Ich wünsche meinen Nachkommen ihr Leben und nicht meins. Was auch immer das bedeutet.
Das ist schön. Ja? Finde ich sehr schön.
Möchtest du, dass mehr Menschen so sind wie du, oder würdest du es begrüßen, wenn weniger wären wie du? Naja, das ist eine gute Frage, aber ich würde mir schon wünschen, dass mehr Menschen auf der Welt meinen Respekt vor anderen Menschen hätten. Mhm. Ich glaube, dann wären wir irgendwie besser dran.
Kannst du besser mit Menschen, die ähnlich ticken oder die anders ticken als du?
Ich kann mit Menschen, die komplett anders ticken als ich, überhaupt nicht umgehen. Das geht gar nicht. Und ich nehme mir das heraus, mich mit Menschen, die komplett anders ticken als ich. Also Moment einmal, da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Reden wir jetzt von anderen Meinungen oder von komplett anderen Lebensweisen?
Ich hätte jetzt eher das Zweite gemeint.
Gut, also jemand, der komplett das Gegenteil ist von mir, na, was soll ich mit dem anfangen? Das ist schwierig. Also ich mag es schon gern, wenn man auf einer Wellenlänge ist. Mhm. Und ich umgebe mich dann aber auch nicht mit Menschen, die jetzt komplett anders sind. Mhm. Wobei man dort abschließend dazu sagen muss, ich kann jeden akzeptieren, der anders ist, solange er auch akzeptiert, dass ich anders bin als er. Dann haben wir kein Problem.
Ein sehr schönes Abschlusswort. Ich danke dir, Jakob. Danke fürs Gespräch.
Und ich danke dir auch. Der Kaugummi war jetzt nicht mein Fall.
Macht nichts. Danke, dass du den Spaß mitgemacht hast.
Ich danke dir für diese netten Fragen und das Thema und alles und jederzeit wieder.
Danke. Tschüss.
Ciao.
Und weil wir gerade so unverblümt ehrlich sind, gestehe ich, dass ich die letzten 10 Jahre meine Social-Media-Kanäle ausschließlich passiv konsumiert habe und gerade erst beginne, Facebook und Instagram so richtig für mich zu entdecken und aktiv zu bespielen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miriamlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Hinterlasst mir gern eure Kommentare und Meinung. Schreibt mir Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Und vielleicht beantwortet ja mein nächster Gast eure Fragen. Und um sicher zu gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr Ein Gast, zwei Seiten bei Apple Podcast und Spotify abonniert und schreibt mir auch gern eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.